Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, von Herzlichem, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer Juli-Sendung. Wir freuen uns, heute wieder einen Gast im Studio zu haben. Wir begrüßen recht herzlich Dr. Lothar Klappauf, Leiter der Montanarchäologischen Arbeitsstelle Goslar-Rammelsburg in Niedersachsen, Landesamt für Denkmalpflege. Was für ein langes Wort, kann man sich kaum merken. Recht schönen guten Tag, Dr. Klappauf. Und auch dir einen schönen guten Tag. Du bist natürlich wieder mit dabei, Bernd Sternhalm.
Danke dir. Ich begrüße auch die Hörer ganz herzlich und muss, bevor es der Dr. Klappauf gleich machen wird, das heißt nicht Rammelsburg, sondern Rammelsberg.
Ja, kann's nicht lesen. Und ja, du hast den Kontakt zu Herrn Klappauf hergestellt und du hast gesagt, also dieser Mann muss hier unbedingt einmal in der Sendung Herzliches auftreten, denn er hat ein umfangreiches Fachwissen. Das Ganze umfasst den Bergbau, die Forschung im Bergbau, die Archäologie. Ja, was umfasst denn alles Ihr Arbeitsgebiet, Herr Dr. Klappauf?
Erstmal herzliches Glück auf. Ich freue mich, dass ich die Montanarchäologie Ihnen hier ein bisschen nahe bringen kann. Man kann nie als Einzelperson alles beherrschen. Deswegen beschränken wir uns in der Montanarchäologie, wie das Wort schon sagt, auf die Archäologie und versuchen, die Geschichte des Harzes zu seinen Wurzeln zurückzuverfolgen. Und Sie wissen, man hat früher aufgrund von historischen Quellen das ganz sehr einfach gemacht. 968 nach Christus war bekannt, hat Otto der Große Silberadern entdeckt im Sachsenland. Das hat man schnell, wie man immer ist, auf den Rammelsberg bezogen. Dann ging es weiter, um 1200 soll der Oberharzer Bergbau eröffnet worden sein. Damit war die Sache eigentlich klar. Wenn die Archäologen kommen, dann wird alles auf den Kopf gestellt. Das gehört zu den Archäologen. Weil die Archäologen lesen im Boden wie in einem Archiv. Allerdings im Unterschied zu einem Archivar zerstören sie ihre Urkunden, die Bodenurkunde, in dem Moment, in dem sie sie lesen. Das heißt, wir müssen so dokumentieren, dass jeder, der uns nicht glaubt, das aber auch nachvollziehen könnte anhand unserer Dokumentation. Das ist unsere Aufgabe und damit bewahren wir eigentlich die Geschichte von uns, von unseren Ahnen für die Nachwelt. Und es gibt da ein geflügeltes Wort, nur wenn wir wissen, woher wir kommen, werden wir wissen, wohin wir gehen.
Und es ist ja ein Beruf oder ist es vielleicht auch Berufung für Sie mit vielen Überraschungen? Also ich denke mal, dass Sie haben vielleicht schon im Laufe Ihrer Forschungen gemeinsam mit Ihren Kollegen sind Sie immer wieder auf Dinge gestoßen, die das Bild der Entwicklung des Bergbaus im Harz immer wieder verändert oder auch weiter zurückdatiert.
Es ist wie im Leben. Wenn man ein Buch kennt, meint man, man kennt die Welt. Wenn man das zweite Buch liest, dann kommen die Zweifel. Und so ist beim Archäologen auch. Er wird an eine Fundstelle gerufen, im Fall der Denkmalpflege an eine gefährdete oder kaputte Fundstelle und schlägt dann das Geschichtsbuch, den Boden, das Bodenarchiv auf. Erst einmal ist alles sehr verwirrend. Man versucht dann zu ordnen und es scheint einen Sinn zu geben. Und je mehr man kennt von Fundstellen und Fundstücken, umso besser kann man solche Funde einordnen und in Bezug zur Welt eigentlich stellen, sodass die Fundstelle ihren Sinn in der Geschichte bekommt. Bei uns war es so, als ich 1980 nach Hannover kam, wurde ich, weil niemand anders zur Verfügung stand, mit einem Techniker nach Düna bei Osterode im Südharz geschickt, um in einer vierwöchigen Probegrabung zu klären, ob ein Hügel, den ein Landwirt dort beobachtet hat und der dort Mörtelfunde gemacht hat, ein Denkmal sei. Aus dieser Grabung, die ganz einfach schien, hat sich die größte Siedlungsgrabung zu der Zeit in Norddeutschland entwickelt. Aber damit nicht genug. Ich kannte natürlich die Geschichtsdaten vom Rammelsberg und, wie ich vorher sagte, vom Oberharz. Je tiefer wir kamen in der Grabung, umso verwirrter wurden wir, weil in Schichten, die kurz nach Christi Geburt entstanden waren, fanden wir auf einmal Rammelsberger Erze, Oberharzer Gangerze und Schlacken. Das war sehr verwirrend. Der Schluss musste sein, dass man in den Jahrhunderten nach Christi Geburt über 35 Kilometer weit über den Harz hinweg Erze zum Beispiel vom Gossa Rammelsberg in den Süden transportiert hat, um sie dort zu verhütten. Das hat mir keiner geglaubt. Warum macht man das? Also müssen wir doch die Umstände, in denen die Wirtschaft damals betrieben worden ist, klären. Das führte dazu, dass wir uns intensiver im Harzgebirge selbst umschauten. Das Harzgebirge selber war archäologisch sehr verwaist. Es gab einen Archäologen, Walter Nowotnik, der sich in den 70er Jahren etwas um den Harz gekümmert hat. Der ist leider sehr früh gestorben. Und seither hat sich eigentlich niemand mehr um das unwirtliche Gebirge gekümmert. Wir hatten das Glück, dass Spaziergänger, interessierte Spaziergänger, uns auf eine Fundstelle hinwiesen, die interessant schien. Bei Klaus Salzellerfeld, am sogenannten Johanneser Kurhaus, haben wir die erste große Grabung an einem Hüttenplatz im Harzgebirge selber durchgeführt, mit ganz überraschenden Ergebnissen. Wir kamen mit Blei-Silber-Verhüttung oder Gewinnung in die Jahrhunderte um 900 nach Christus. Da blühte das Ganze schon und ging über 300, 400 Jahre lang ohne Unterbrechung. Das heißt, wir haben angefangen zu der Zeit einen Industriezweig aufzudecken, zu entdecken eigentlich, von dem in den historischen Quellen sehr wenig gesagt wurde, wo es immer nur hieß, dass die judolfingischen Herrscher, die das deutsche mittelalterliche Reich lange Zeit ja bestimmten, ihren Reichtum aus dem Harz bezogen. Aber keiner fragte, was war da wirklich los. Und auf die Spuren haben wir uns gesetzt, mit einigem Erfolg.
Ist diese Erzerzeugung im Harz mit einer der ältesten, die man so in Europa kennt, oder war das überhaupt die Zeit des Beginns des Erzbergbaus? Sie haben vorhin die Zahl um Christi Geburt erwähnt.
Wir kennen Metalle schon in Jahrtausenden vor Christi Geburt. Man geht davon aus, dass die Nutzung der Metalle, zunächst mal Kupfer, aus dem Osten, Balkan, vielleicht auch China, langsam zu uns kam. Wir können davon ausgehen, dass in unserer Region in der Bronzezeit, das ist etwa um 1000 vor Christus, da dürfen Sie mich nicht auf das Jahrhundert festlegen, zum ersten Mal die einheimischen Erze genutzt wurden und Kupfer erzeugt wurde. Das ist übrigens ein Forschungsdesiderat, das wir nicht vernachlässigt haben, aber wo wir noch nicht so wirklich realisiert haben, dass wir den bronzezeitlichen Bergbau im Harz wirklich direkt nachweisen können. Wir wissen inzwischen, dass in der Zeit um 1000 vor Christus die Harzer Erze genutzt worden sind, um Waffen und Schmuckgegenstände herzustellen, die dann auch in der Region natürlich genutzt wurden. Das haben wir früher eigentlich alles abgestritten. Für den Historiker ging die Nutzung der Harzer Erze erst im 10. Jahrhundert nach Christus los. Aber schauen Sie, die Leute früher waren auch nicht dummer wie wir. Und was soll ich ein Beil oder ein Schmuckgegenstand aus weit entfernten Gegenden, Balkan, Türkei oder noch weiter, importieren, wenn ich das Erz vor der Nase habe? Wann sie das genutzt haben, das wissen wir nicht. Aber ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit und des Finderglücks, dass man auch aus dieser Zeit direkte Spuren, nicht nur indirekte Spuren, wie wir sie inzwischen verfolgen können, finden wird und das Ganze auf den Kopf stellen.
Darum habe ich ja auch den Klapp auf heute eingeladen, um mal über die Montanarchäologie im Harzer Bergbau zu reden. Denn bis heute findet man in der meisten Literatur über den Harz immer noch dieses Datum 968. Ne?
Ja, warum steht immer gerade 968 da?
Und die Geschichtsforschung, die beruft sich immer nur auf solche schriftlichen Festhaltungen, und von daher ist das in den Köpfen drin und alle schreiben es immer wieder. Wir wissen aber nun schon, es ist ja schon über 20 Jahre her, ne?
Dr. Knopf? Ja, wir sind auf. So etwa seit 1990 ja. Sind wir intensiv da vor.
Schon so lange, dass es eigentlich ganz anders ist, dass diese Zahl überhaupt nicht mehr stimmt. Um das mal ein bisschen aus den Köpfen rauszubringen und die neuen Erkenntnisse reinzubringen, darum wollen wir uns ja heute mal ein bisschen darüber unterhalten. Und es waren ja wahrscheinlich auch ein bisschen mehr oder weniger glückliche Umstände, diese zwei Fundstellen hier im Harz, dass das überhaupt so mit ihrer Niederlassung dort in Goslar-Ramelsberg, dass das so aufgebaut wurde. Denn so viele Montanarchäologen gibt es ja sicherlich nicht in Deutschland, oder?
Zur Archäologie gehört immer das Finderglück. Mancher hat es, mancher nicht. Das ist Zufall. Aber wir hatten 1992 Glück, dass die Volkswagen-Stiftung einem Forschungsprogramm zur Archäometallurgie solche Unternehmen, wie wir sie im Kleinen schon begonnen hatten, förderte. Und die Volkswagen-Stiftung war der Meinung, dass da die Denkmale seltener nach Hannover ins Landesamt kommen, das Landesamt den Archäologen Klapphoff und seinen Techniker Friedrich Albert Linke zu den Denkmalen in den Harz, in die Denkmallandschaft schicken soll. Glückliches Zusammentreffen mit verschiedenen Personen ergab, dass eine Arbeitsstelle gegründet wurde, die zur Aufgabe hatte, einmal die Wurzeln der Harzgeschichte zu erforschen, aber auch, um in das damals neu ernannte Weltkulturerbe Ramelsberg den Aspekt archäologische Forschung zu bringen. Davon profitieren wir bis heute. Es ist, Herr Sternhall, wie Sie sagen, ein Glücksfall und ein sehr seltener Glücksfall, dass über inzwischen 22 Jahre lang Montanarchäologie kontinuierlich an einer Stelle betrieben werden kann. Es gab viele Ansätze dazu, aber die sind immer dann nach ein paar Jahren schon auseinandergebrochen. Und ich denke, nur eine kontinuierliche Forschung kann auch ordentliche Basisergebnisse liefern, auf denen man später aufbauen kann. Es geht ja nicht darum, jetzt einfach nur Schlacken zu finden und zu datieren, auf die kann man draufbeißen, die Zähne sind kaputt und man kriegt Analysen, sondern es geht darum, die Wirtschaftsgeschichte und die Sozialgeschichte.
Auch den technologischen Fortschritt kann man sicherlich auch mit analysieren.
Das ist ganz wichtig. Wir sagen immer, da wo es ums Geld geht, da kommt das neueste Know-how zum Einsatz. Und wir können auch aufgrund von verschiedenen Grabungen verfolgen, wie mehrere, wir sagen technische Revolutionen, dazu geführt haben, dass aus der ursprünglich sehr energieholzkohlefressenden Verhüttungstechnik immer feinere Verhüttungsmethoden entwickelt wurden, in denen mehr produziert werden konnte mit weniger Energieeinsatz. Das heißt, es war eigentlich immer so, wie heute auch, je weniger ich investieren muss, umso mehr Gewinn kann ich rausschlagen. Und das ist eine ganz spannende Sache, weil das sind Entwicklungen, die wir nicht nur im Harz haben, sondern die auch für die damalige Welt weltweit waren und die auch soziale Konsequenzen zur Folge hatte. Sie müssen sich vorstellen, wenn ein Arbeiter kaum was verdient, wenn er arbeitet, dann wird er natürlich nicht so alt werden können, weil er nicht gut ist. Wenn er gut verpflegt wird, wenn er sichere Umstände hat, dann wird er produktiver sein und wird natürlich auch länger produzieren können. Das sind so soziale Folgen, die aus der Wirtschaft entstehen. Und natürlich wird er dann, wenn seine Produkte weltweit, sage ich frech, Absatz finden, auch andere Beziehungen zur Umwelt haben. Er wird auf einmal wissen, dass in Italien, wo manche seiner Kunstwerke hingehen, eben auch Leute leben und wird schauen, wie leben die da. Das heißt, wir finden Wissenstransfer, der gefördert wird. Und das ist für die Entwicklung des Menschen ganz wichtig.
Die ältesten Lagerstätten, befinden die sich am Ramelsberg oder haben Sie noch andere Fundstellen gesucht oder gefunden, die noch älter sind?
Im Harz haben wir verschiedene Lagerstätten, geologisch unterschiedlich alt sind. Wir unterscheiden einfach nach der Art der Erze, die für den Menschen wichtig waren. Da ist zunächst mal die Ramelsberg-Lagerstätte entstanden als Meeresablagerung, dann durch vulkanische Tätigkeit umgekrempelt. Die Ramelsberg-Lagerstätte ist die meiste Zeit, die uns interessiert, Lieferant für Kupfer, wahrscheinlich nur wenig Silber. Die Oberharzer Gänge, die sich durch den ganzen Harz in dieser gleichmäßigen Richtung ziehen, sind vor allem Lieferant für Blei und Silber. Und dann gibt es daneben noch Eisenlagerstätten, die man übrigens von der Forschung bisher fürchterlich vernachlässigt hat. Da sind wichtig die Lagerstätte am Iberg bei Bad Grund und in der Gegend um Elbingerode. Nun kommt es darauf an, wann sind die Lagerstätten abgebaut worden. Mhm. Sie wissen, wir haben ursprünglich drei Zeiteinteilungen in der Geschichte, die Steinzeit, die Bronzezeit und die Eisenzeit. Die Bronzezeit als älteste Epoche, möchte ich mal sagen, fördert natürlich das Kupfer vom Rammelsberg. In der Eisenzeit wird auch Blei und Silber immer wichtiger. Das heißt, die Oberharzer Gangerzlagerstätten rücken in den Mittelpunkt der damaligen wirtschaftlichen Interessen. Das Eisen kommt erst in der Zeit etwa um 700 nach Christus und fängt von da an wichtig zu werden. Wir können nachweisen, in der Zeit erstes 1000 vor Christus in der Gegend um Düna, Pippinsburg, Osterode Eisen vom Iberg verarbeitet worden ist. Sehr qualitätvolles Eisen, weil manganreich von der Lagerstätte her und vermutlich, das ist aber noch nicht weiter untersucht, nicht nur im Harzraum verbreitet. Also wir können unterscheiden nach Art der Erze, die in einer Lagerstätte enthalten sind, und wir müssen dann unterscheiden die Zeit, in der das Metall zur Mode wurde, wenn man so sagen will.
Und das hat ja auch wieder damit zu tun, der Bergbau, wie sich die ganzen Städte ringsrum im und um Harz entwickelt haben. Das hängt ja auch alles zusammen.
Ja, und ich würde es andersrum sagen. Hm? Die Entwicklung der Städte hängt vom Bergbau ab. Zum Beispiel Goslar. Goslar ist in der Urgeschichte eine völlig unbedeutende kleine Siedlung. Erst durch den Aufschwung am Rammelsberg und auch im Oberharz fängt Goslar an, eine Art Metropole zu werden, ein Zentrum, in dem die Produkte aus den Hütten Blei, Silber, Kupfer verhandelt wurde. Das führt auch dazu, dass der Kaiser auf einmal Interesse an Goslar gewinnt, dort seine Pfalz baut. Deswegen sage ich, die Wirtschaft beeinflusst das soziale Leben. Ähnlich ist es ganz auffallend. Wir haben um den Harz herum auffallend viel Königsgut, das sicher damit zusammenhängt, nicht nur, dass wir im Harz große Jagdwälder haben, was sicher ein ganz mitgenommener Nebeneffekt war, sondern weil die Lagerstätten da waren und für einen gewissen Reichtum gesorgt haben.
Leider ist es ja so, dass dort diese Arbeitsstelle ja nur das niedersächsische Gebiet erforscht. Und das Harzgebiet, das meiste, liegt ja eigentlich im Sachsen-Anhalt. Und wir haben ja hier bei uns in der Region, im Ostharz und im Südharz, auch unendlich viel diesbezüglich. Leider Gottes ist im Moment so gut wie niemand da, der sich darum kümmert oder der das irgendwo erforscht. Ich persönlich gehe ja sogar davon aus, dass diese Unterharzer Gebiete sogar noch eher wirtschaftlich genutzt und besiedelt wurden als die Oberharzer. Aber wie gesagt, das sind meine Vermutungen. Hier ist halt in Sachsen-Anhalt aus welchen Gründen auch immer, wahrscheinlich aus finanziellen heraus und weil nicht solche glücklichen Funde gemacht worden sind, tut sich da recht wenig.
Aber ich denke mal, es wird auch die Zeit kommen noch dazu, wo man sich ja auch immer mehr um die Heimatgeschichte jetzt bemüht. Und da ist das ja auch ein wichtiger Punkt, sich mal die Mutanarchäologie auch hier in unserer Seite des Landes anzugucken. Ich denke mal, irgendwann wird er bestimmt.
Die wird kommen.
Ja, noch dazu auch hängt ja wieder die Tourismusförderung mit zusammen.
Selbstverständlich.
Spielt ja auch immer alles eine Rolle.
Ich muss da eine Lanze für die Kollegen brechen. Stellen Sie sich vor, nach der Wende sind hier Riesenbaumaßnahmen vorgenommen worden, unter anderem B6 Nord, weil ich gerade auf der gekommen bin. Die Kollegen haben alle Hände voll zu tun, die Fundstellen, die von diesen Baumaßnahmen bedroht sind, zu sichern. Sie können es sich nicht leisten, noch in den Wald zu gehen, wo auch die Fundstellen gefährdet sind, selbstverständlich.
Ich wollte das auch nicht als Kritik äußern, sondern ich wollte klarstellen, wie gesagt, weil Sie reden ja immer ausschließlich über Niedersachsen, über die Erkenntnisse dort. Wir haben hier halt im sachsen-anhaltinischen Harz dazu noch keine Erkenntnisse, weil aus welchen Gründen auch immer man sich im Moment damit nicht beschäftigt.
Und ich denke, es wird sich die Zeit ändern und dann werden die im Ostharz ganz schnell aufholen. Und das Schönste wäre natürlich, wenn man eine gemeinsame Forschungsstelle hätte wo man die Ergebnisse und Erkenntnisse, Erfahrungen, Fehler von der jetzigen Arbeitsstelle in Goslar vermeiden kann oder weiter verwerten kann, die Erkenntnisse, und übertragen kann auf die Gebiete, die, das sehe ich genauso wie Sie, Herr Sternal, die Unterharzer Gebiete, Lagerstätten, die sind sicher mindestens genauso wichtig wie das, was wir im Moment untersuchen. Nur fehlt es da an wirklichen historischen Quellen, wie im Oberharz und im Ramelsberg auch. Und die archäologischen Funde, die wollen noch gerettet werden.
Die wollen noch gerettet.
Ja. Da müssen wir einfach die Augen aufhalten. Es ist immer ein glückliches Zusammentreffen von Personen zu einer guten Zeit. Und auf den Zeitpunkt muss man warten. Und der kommt ganz bestimmt.
Bin ich sicher, ja, weil Sie das gerade mit Goslar angesprochen hatten. Ich hatte ja im Frühjahr ein kleines Büchlein, eine kleine Broschüre rausgegeben, die sich mit Quedlinburg beschäftigt, warum die ottonischen Könige und Kaiser und Gero sich in diesem Großraum angesiedelt haben. Ne? Und meine Erkenntnisse sind halt, dass ein wesentlicher Punkt der Erzreichtum war.
Das wird so sein.
Also wir haben keine Beweise dafür, aber alles deutet, auch aus heidnischer Zeit noch darauf hin. Ja? Und jetzt beschäftige ich mich mit der Pferdezucht im Harz, mit der alten. Und da sind auch sehr, sehr enge Verbindungen zwischen der Pferdezucht und zwischen, ersten bergbaulichen Aktivitäten, Herstellung von Sporen, von anderen Dingen für Pferde.
Das geht schon beim Transport los. Der Transport, den ich vorher beschrieben habe von Düna, den können Sie natürlich das Erz auf dem Rucksack, auf dem Rücken im Rucksack tragen. Aber geschickter und effektiver ist natürlich, wenn Sie ein Tier haben, wie ein Pferd, das in den Karren zieht, aus dem Dreck zieht im Zweifelsfall, weil die Straßen waren damals sicher nicht so komfortabel wie heute. Aber das hängt zusammen. Und wir haben auch, Herr Sternal, das unterstreicht, was Sie sagen. Wir haben dann allerdings in erst sehr viel jüngerer Zeit im Harz richtige Orte, die sich auf Pferdehaltung und Transportwesen spezialisiert haben. Und warum soll das nicht auch in früherer Zeit gewesen sein? Wir dürfen die Alten nicht für so dumm halten, wie wir sie immer gern machen.
Das tun wir aber halt gerne, ja?
Ja, Sie sind ja auch sehr weite Wege gelaufen. Wir haben ja von Italien angesprochen. Und da musste man ja erst einmal wohlbehalten hinkommen mit der Ware.
Ja, wir wissen ja, dieses Thema hatten wir ja hier schon mal angesprochen oder beziehungsweise leicht behandelt. Die sogenannten Sagen, die Venediger sagen, ne, spielen zwar etwas später, die spielen schon in der geschichtlichen Zeit, aber wir wissen trotzdem recht herzlich wenig über die ganze Sache, sage ich. Und erwiesen ist ganz eindeutig, dass aus dem südeuropäischen Raum Leute hierher kamen, um hier zu prospektieren, um hier zu suchen, um nach Erzen und dergleichen sich umzuschauen. Sicherlich haben sie keine Erze weggetragen mit dem Rucksack bis nach Italien und dergleichen, aber das sind Dinge, die noch nur nicht so weit zurückliegen, ne? Und über die wir trotzdem sehr, sehr wenig wissen, wo nur Sagen überliefert sind. Und in jeder Sage ist irgendwo ein wahrer Kern, den herauszukristallisieren, ist immer nicht so ganz einfach. Ne? Mal ist es einfacher, mal ist es schwerer, aber...
Das geht viel weiter in der Steinzeit. Können wir inzwischen dank der Zusammenarbeit mit einem polnischen Kollegen aus Warschau nachweisen, dass der Harz intensiv mit Weidewirtschaft genutzt worden ist. Die Leute haben im Vorland gewohnt. Die Vorräte, die sie dort hatten, auch an Futter, haben sie natürlich geschont für den Winter. Also haben sie das Vieh ins Gebirge getrieben, wo auch gute Gräser wuchsen. Sie sehen das in der Schweiz, da produzieren die Kühe, weil sie nicht nur einfaches Gras fressen, die beste Milch, den besten Käse. Und so war es früher hier sicher auch. Aber es geht noch weiter. Es gibt einen Kollegen, der kann nachweisen anhand von Isotopenuntersuchungen, dass im Nordharz an einer Stelle Vieh zum Einsatz kam, das ursprünglich in Bayern aufgewachsen ist. Wir reden da von Transhumanen. Wir kennen das aus Spanien. In Spanien werden immer im späten Frühjahr die Schafe nach Norden Richtung Pyrenäen getrieben, weil es dort gutes Gras gibt, alles nicht so trocken ist, und dann wieder zurück. Solche Viehtrails, würde ich mal sagen, die gab es auch schon im Neolithikum. Ich sage das deswegen, weil natürlich haben die Leute nicht bloß, wie wir es uns vorstellen, in ihrem abgeschotteten, vom Urwald umgebenen Dorf gewohnt, sondern die wussten sehr wohl, es gibt nicht nur ein Nachbar, Ort, sondern es gibt, wenn man irgendwo weiter nach Süden oder Norden geht, dann gibt es noch Menschen, die reden anders wie wir. Die verstehen uns nicht so oder anders. Die haben andere Techniken. Dieser Austausch ist natürlich nicht auf einen Schlag wie heute mit dem Flugzeug nach Italien fliegen. Aber der mittelalterliche Kaiser war manchmal 2-3 Mal im Jahr in Italien und dann wieder hier in Deutschland. Das heißt, er muss wirklich Reisemöglichkeiten gehabt haben. Und warum soll das der einfache Händler nicht auch gehabt haben? Und der einfache Händler, einfach ist jetzt frech und soll in Anführungszeichen geschrieben werden, der hat gesehen, was in der Welt los ist, hat davon erzählt und hat das technische Know-how mitgebracht. Wir müssen uns das wirklich vorstellen, wie eine nicht mit unseren technischen Mitteln ausgerüstete Gesellschaft, aber doch eine aufgeschlossene Gesellschaft, wie wir es heute vielleicht auch sein sollten.
Ja, machen wir an dieser Stelle mal eine kleine musikalische Pause. In dem Musiktitel geht's natürlich um die Berge. Und dann unterhalten wir uns in einigen Minuten weiter. Ja, Herr Dr. Klappauf, was waren für Sie so die größten Überraschungen bei Ihren Forschungen oder bei Ihren Grabungen, wo Sie gesagt haben, Mensch, also das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet, dass es hier sowas gibt. Manchmal hat man doch so ein Aha-Erlebnis.
Das hat man als Archäologe natürlich fast immer. Aber als ich die erste Grabung im Wald durchführte, hatte ich das Erlebnis, dass wir kaum die Waldbedeckung weg hatten, als schon die ersten Schichten, nämlich die Zerstörungsschichten eines Hüttenplatzes, zum Vorschein kamen. Dann sah ich, tiefer war Graben, direkt unter der Grasnarbe im Grund, da liegt die Vergangenheit da. Also generell diese Erhaltungsmöglichkeiten im Wald, die fand ich faszinierend. Das ist im Gebiet, wo Landwirtschaft betrieben hat, natürlich nicht. Da ist erstmal die Pflugschicht, die ersten 30 Zentimeter sind kaputt. Und im Harzwald geht es direkt los. Und dann fanden wir immer mehr auf den Hüttenplätzen Stoffreste. Wir fanden botanische Reste, Nusskerne, Apfelkerne, Leder, Holzreste. Was man eigentlich sonst nur im Feuchtgebiet findet, in den Mooren. Und dank der Zusammenarbeit, wir hatten das Glück, mit der TU Clausthal und mit der Uni Göttingen naturwissenschaftlich begleitet zu werden, stellte sich dann raus, aufgrund der an sich bösen Schwermetalle im Boden, haben die Bakterien keine Chance, die organischen Materialien aufzufressen. Die bleiben erhalten. Beste Erlebnis war, ich legte dem Botaniker aus Göttingen ein Buchenblatt vor, was wir in der Originalschicht um etwa 1000 gefunden hatten. Der guckte mich groß an und sagte, ach, das haben sie aus dem Garten mitgebracht. Das sah aus wie das Buchenlaub aus dem letzten Herbst. Und dann ließ ich ihn selber in der Schicht graben und er fand immer mehr Buchenblätter, wirklich wie vom letzten Herbst. Und das ist natürlich ein Erlebnis für einen Archäologen, dass er die Funde, die sonst kaputt sind, die man hier nicht findet, hier wirklich auf dem silbernen Tablett findet. Und das hat zur Folge, dass wir nicht nur technische Transfers und Revolutionen nachweisen können, sondern dass wir auch die Waldgeschichte, die Umweltgeschichte rekonstruieren können. Wenn ein Botaniker, und das hatten wir das Glück, dass es in Kiel jetzt passiert ist, unsere Proben von den verschiedenen Plätzen untersucht, kann er die Vegetation des Harzes von Düner über alle Höhenstufen bis in den Hochharz hinein nachvollziehen und sehen, wie verändert sich die Vegetation. Das sind Einflüsse des Menschen, Eingriffe, die er aufgrund seiner Tätigkeit im Berg- und Hüttenwesen ausübt, die können wir nachvollziehen. Und das halte ich für eine ganz tolle Sache, die mich früher als Archäologe, muss ich gestehen, nicht so wirklich interessiert hat, aber die jetzt gerade heute im Zusammenhang mit diesen ganzen Umweltdiskussionen immer spannender wird. Wir reden zum Beispiel von Ferneintrag, von Schwerflugstäuben und wie gefährlich sie sind. Der Geologe aus Göttingen kann aufgrund unserer Zusammenarbeit inzwischen nachweisen, dass selbst in den südskandinavischen Seesedimenten Harzer Metallstäube eingetragen worden sind. Selbst im Grönlandeis findet man Harzer Metallstäube. Das heißt, die hatten das Problem schon immer. Und wie sind sie damit umgegangen? Das hat sie gar nicht gekümmert. Der Harz war damals eine stinkende, rauchende Landschaft. Und sicher hat man, wenn man durchgelaufen ist, mehr gehustet, als wenn man eine Zigarette raucht. Mhm. Aber diese Einflüsse, wie er den Wald dann schädigt und nutzt, das finde ich faszinierend.
Das ist den Leuten ja auch gar nicht klar, wenn wir über solche Dinge reden. Wir reden immer häufig über unsere heutige Umweltverschmutzung, dass es aber mal Zeiten gab, insbesondere, ich sag mal, im Spätmittelalter, ne, wo irgendwo fast der gesamte Harz gebrannt und gekuckelt haben, ne, wo ja alles abgeholzt worden ist, was genutzt werden konnte, wo ja nachher der Bergbau zum Erliegen kam, weil nicht mehr beispielsweise noch Holz da war. Und daraus ist ja dann auch die Forstwirtschaft entstanden und alles sowas, dass man dann gezielt wieder insbesondere Fichtenbestände und so weiter angebaut hat. Das ist den meisten Leuten gar nicht. Das ist so, wie der Dr. Klapp auch gesagt hat. Es muss zu der Zeit hier teilweise übelst gewesen sein, ja, weil die müssen Holzkohlemeiler ja beispielsweise ohne Ende gehabt haben. Ja?
Wir schätzen die Zahl von den Holzkohlemeilern aufgrund unserer Prospektion. In der Arbeitsstelle Montanarchäologie haben wir im Sommer immer gefährdete Fundstellen ausgegraben, im Frühjahr und späten Herbst Prospektion betrieben. Das war ist vor allem dem Friedrich Albert Linke, meinem Techniker, zu verdanken, der losgegangen ist und nach Fundstellen gesucht hat. Und daher wissen wir etwa, was wir Fundstellen, wie viele Fundstellen wir zu erwarten haben. Bei den Meilern rechnen wir mit mindestens 25.000 Kohlemeilern, die im Harz irgendwo im Boden liegen. Und das ist natürlich eine Menge, die wurden nicht gleichzeitig betrieben, sondern nacheinander. Aber das ist eine Industrie.
Sind das jetzt Standorte, die Zahl, oder sind das Meiler punktuell?
Das sind Standorte.
Standorte, da sind das ja aber viel, viel mehr Meiler, weil an einem Standort standen ja sicherlich, das kenne ich Meiler. Ja noch, ja. Standen ja dann, was weiß ich, 10 Meiler nebeneinander, die ja, dann von 1, 2, 3 Leuten betreut wurden.
Also, und wie viele Leute da beschäftigt waren, wenn man sich das auch nochmal vorstellt.
Ja, wobei, das sind eigentlich so Familienbetriebe. Das ist auch ganz spannend, die Entwicklung von ja, den Hütten in dem Fall. Wir gehen davon aus und haben gute Gründe dafür, dass bis etwa um 1200 die Harzhütten saisonal betrieben worden sind. Das heißt, im Frühjahr sind die Leute aus dem wirtlichen Vorland in den Wald gezogen, ins Gebirge gezogen, haben dort ihr Handwerk gemacht. Im Herbst, wenn es kalt wurde, gingen sie wieder zurück. Etwa ab 1200 können wir am Johanneser Kurhaus Klaus Salzellerfeld nachweisen, dass an der Hüttensiedlung, sagen wir jetzt, Kinder und Frauen da waren. Wir haben Spielzeug, wir haben Spinnwirtel gefunden, was auf der Anwesenheit von Kind und Frau weist. Und die Siedlung war ganzjährig besiedelt. Das heißt, da haben wir auch schon wieder so eine soziale Änderung. Die Leute waren dann im Harz und blieben da, wurden versorgt. Und das sind die Vorgänger später von zum Beispiel Kornmagazin in Osterode, was angelegt worden ist. Das sind alles die Wurzeln, die da sind, die wir so Stück für Stück finden. Sie dürfen sich nicht blenden lassen von den Vorstellungen, die ich hier jetzt so perfekt meine darzustellen. Das sind alles nur Mosaiksteinchen und morgen kann das Steinchen auf der anderen Seite ein bisschen anders aussehen.
Ja, aber ein Grundbild geben ja doch die Forschung, auch wenn sich's immer ein bisschen wieder verändert.
Ja, und ich sage morgen, was kümmert mich der Blödsinn, den ich gestern gesagt habe?
Es sind eigentlich noch viele freie Flecken, auch in Ihrem Forschungsbereich. Oder müssten Sie jetzt so alt wie Methusalem werden, um den ganzen Harz zu erforschen?
Das viele Methusalemikse. Wir haben ein Zipfelchen von der Geschichte am Mittel. Die Fragen sind immer mehr geworden. Zum Beispiel die Hüttengeschichte haben wir einen Teil geklärt. Da gibt es Fragen, wie war es davor, vor dem Mittelalter und auch danach, wie hat sich das entwickelt. Aber wir haben zum Beispiel auch den Bergbau noch gar nicht so richtig untersucht. Da sind wir jetzt dabei am Rammelsberg durch einen glücklichen Zufall, das Fund und die Zusammenarbeit mit der Bergbau Goslar, wo wir jetzt im Berg Betriebsgelände auf einmal ausgraben können. Ein Tagebau im alten Lager, an dem ursprünglich der Bergbau losging. Das können wir jetzt langsam ausgraben. Das werde ich nicht mehr schaffen, das Ganze auszugraben. Das ist viel zu groß und viel zu tief. Aber wir haben angefangen. Und dann gibt es natürlich auch Aspekte, die aus dem Harz rausführen. Was haben die Leute damals mit den fertigen Produkten gemacht? Wir wissen, dass sie zu Barren gegossen haben, aber der Barren war ja nicht das Endziel, was man haben wollte. Man brachte, so gehen wir inzwischen davon aus, auf den damals günstigen Verkehrswegen, denken Sie an Hehlweg nach Westen, Verbindung bis ins Maasgebiet, auf der Nord-Süd-Autobahn, nicht der A7, aber der Leinetalstraße, die von Haithabu bis in Süden runterführt, auf den verbrachte man die Barren. Wir wissen zum Beispiel, dass sie auf Schiffen weit verhandelt worden ist. Was hat man da damit gemacht? Schauen wir nach Hildesheim, nächste Weltkulturerbe nach Westen von Goslar aus. Da haben wir die großen Gießereien unter Bernward. Das ist in der Zeit etwa 11. Jahrhundert. Werden da Bronzetüren gegossen, zu denen sie Unmengen Kupfer brauchen. Die werden da hergestellt. Man geht auch inzwischen davon aus, dass die Hildesheimer Werkstätten nach Italien exportiert haben und sowas. Das sind die Folgen, die unser Bergbau hat. Das hat natürlich ein Reichtum der Produzenten zur Folge, des Bischofs von Hildesheim, wie es in Braunschweig oder gar in Halberstadt aussieht. Das wissen wir alles noch nicht. Das sind alles nur so, wissen Sie, kleine Blicke, die wir jetzt in die Geschichte werfen. Und da muss man weitermachen. Wir wollen zum Beispiel auch, ob ich es noch in meiner Dienstzeit schaffe, weiß ich nicht, versuchen, die Lagerstätte am Rammelsberg zu gliedern, verschiedene Partien zu unterscheiden, sodass wir die Abbaugeschichte rekonstruieren können. Stellen Sie sich vor, man hat eine eindeutige Analyse von der Bernwardstür, die aus Rammelsbergerz gemacht worden sein mag, und findet jetzt ein vergleichbares Erz unter Tage im Rammelsberg, dann kann man sagen, zu der Zeit, als die Bernwardstür gegossen wurde, war der Bergbau bis dahin fortgeschritten. Und dann können wir schauen, was für Spuren hat der Bergbau damals hinterlassen. Wie haben sie das Ganze mit Feuersätzen oder wie auch immer betrieben. Und dann kriegen wir erst ein richtiges Bild. Aber das wird ich nicht schaffen und das werden auch, wenn ich welche habe, meine Nachfolger noch nicht schaffen. Aber ein bisschen heller wird es werden.
Wir müssen ja mal Folgendes mit immer in Betracht ziehen. Wir haben ja ab dem Mittelalter dann so historiografische Quellen, ne, wo was aufgeschrieben wurde. Das gab es ja vorher gar nicht. Wir wissen ja, dass der Bergbau immer wieder zum Erliegen kam. Waren immer größere Pausen dazwischen, also insbesondere im Mittelalter. Da haben riesige Pestepidemien, dann Materialmangel, also Holzmangel. Dann haben sie Probleme gehabt mit der Wasserhaltung. Sie sind das Wasser nicht mehr losgeworden, hatten nicht die entsprechende Technologie dafür, um das Wasser loszuwerden. Das ist das, was überliefert ist. Das ist aber ja nur so ein ganz kleiner Zeitabschnitt. Alles, was davor war, liegt ja irgendwo noch unten drin. Und dann nur mal ein Beispiel zu. Wir haben vor 2-3 Jahren mal, hatte ich meine Anfrage von Bekannten, da haben wir bei mir in Gernröderforsten nach alten Bergwerken gesucht, die etwa 100 bis 150 Jahre zurückliegen, also dann geschlossen wurden. Wir haben da nach Hinterlassenschaften gesucht aus dem NS-Reich. Wir haben Teile dieser Schachtanlagen nicht wiedergefunden. Daran sieht man, wie schnell sich die Natur auch solche Gebiete zurückholt. Ja, sicherlich haben die, das wissen Sie sicherlich besser als ich, die Schächte und die Stollen wieder verschlossen, wenn sie irgendwann den Schluss gemacht haben. Trotz alledem sieht man das ja erstmal noch. Aber schon nach 100 Jahren ist, obwohl man ziemlich exakt wusste, oder ich wusste, wo der Schacht gewesen sein muss, wir haben nichts mehr gefunden.
Wenn man nicht gerade das Pech hat, dass der Schacht nachrutscht.
Wir haben. Da kann man sich vorstellen, wie das in einem Zeitabschnitt ist, wie ich rede jetzt von 100 Jahren, von 1000 oder 2000 Jahren, ja?
Ja, das geht einem ja schon selbst so, wie du sagst, mit dem Eingang, auch wenn man auf dem Brachgelände, das jetzt schon 25 Jahre leer steht oder jemand hat was abgerissen, es fehlt einem schon wieder das Bild im Kopf. Ja. Wie sah es da aus?
Darum bin ich auch immer ein bisschen skeptisch, wenn ich mit diesen derzeitigen, wie soll ich sagen, Umwelt- und Naturvernichtungskampagnen zu tun bekomme hier. Wir berichten sicherlich in der Umwelt teilweise großen Schaden an, aber wir können die Erde nicht vernichten. Wir können uns vernichten, aber nicht die Erde. Das regeneriert sich alles irgendwo. Es kann durchaus sein, dass wir unsere eigene Existenzgrundlage vernichten. Das mag ein ganz anderes Thema sein, aber so hinzustellen, als wenn wir hier alles kaputt machen können, ach mein Gott.
Das wäre vielleicht wieder ein Thema für eine ganz andere Sendung, wenn man sich jetzt mit diesen Umweltfragen auseinandersetzt. Und da könnte ich mir auch vorstellen, da gibt es ja auch unwahrscheinlich viele Thesen und Theorien und ja.
Um mich nicht falsch zu verstehen, ich bin absolut für Umweltschutz, ja, aber ich bin dagegen, wenn man nur mit dem Finger zeigt und alles irgendwo verhindern will.
Wie gesagt, können wir ja auch mal drüber diskutieren, mit einem Botaniker vielleicht.
Da kann ich ihn auch Ansprechpartner nennen.
Ja.
Also das ist ein spannendes Thema. Und natürlich, was ich vorher angedeutet habe, auch die Archäologie beschäftigt sich mit der aktuellen und historischen Umwelt. Aber wir sind nicht kompetent dafür und deswegen, da finden Sie sicher ganz gute Ansprechpartner, die verschiedene Theorien. Und es ist ja in unserer Zeit so, wir leben von Modellen. Auch in der Archäologie, was ich Ihnen jetzt geschildert habe, ist ja im Grunde das Modell, wie es Klapphoff gerade im Kopf hat. Die können sich ändern. Und da muss man einfach flexibel sein. Aber da sollten Sie drüber diskutieren.
Das wäre mal eine Sache, wo man drüber nachdenken kann, ohne Politiker, sondern mit Fachleuten, die unabhängig ihr Wissen und ihre Erfahrungen einbringen können dazu. Denn ansonsten haben wir hier nur Floskeln, die wir jeden Tag ja irgendwo hören, ne? Dass man mal ernsthaft ein Gespräch drüber führt. Also das ist mit Sicherheit eine interessante Sache und gibt mit Sicherheit den Hörern auch viele neue Impulse.
Wir sollten darüber rauskommen, was mein archäologischer Lehrer Wolfgang Erdmann immer sehr betont hat. Ach, die Welt ist schlecht. Darüber hinaus sollten Sie kommen.
Ja. Ja, das ist vielleicht wieder ein Thema für eine der nächsten Sendungen. Das Jahr hat ja noch ein paar Monate, es ist ja erst halb rum. Und unsere Sendezeit ist schon wieder fast auch rum. Wir haben ja jetzt über Ihre Forschung gesprochen und wo kann man Ihre Ergebnisse am besten sich mal anschauen? Wir haben ja immer so ein paar kleine Ausflugstipps hier im Harzlichen mit dabei.
Sie können zum Beispiel im Welterbemuseum Rammelsberg können Sie einen Teil immer wieder archäologische Funde finden. Das gleiche im Kloster Walkenried und im Zellerfelder Bergbaumuseum in Clausthal-Zellerfeld. Die Funde sind noch, da bin ich nicht ganz glücklich drüber, zerstreut. Besser wäre, wenn man die archäologischen Funde an einem Platz zusammen hätte und das Gesamtbild zeigen könnte. Aber Sie können auch zum Beispiel zum Tag des offenen Denkmals, das ist Mitte September, können Sie unsere Grabung am Rammelsberg besuchen. Da werden wir zusammen mit dem Welterbe Rammelsberg Führungen zur Grabung veranstalten und Sie können meine lieben Mitarbeiter, die sehr fleißig sind, dort bei der Arbeit sogar beobachten.
Und mit Fragen löchern.
Und da würden wir uns sehr freuen. Und wir hoffen, dass wir irgendwann auch diese Grabung nicht nur zum Tag des offenen Denkmals, sondern im normalen Museumsbetrieb präsentieren können, sodass wir öfters die Gelegenheit hätten, den faulen Archäologen auf die Finger zu kommen.
Ja, Herr Dr. Lothar Klapphoff, wir bedanken uns recht herzlich, dass Sie gekommen sind, dank der Vermittlung von Bernd Stennal. Und ich glaube, nicht nur ich, sondern wir alle hier immer sind ein bisschen klüger geworden. Und ich denke, es wird auch unseren Hörerinnen und Hörern sehr gefallen, denn sie wissen sehr viel über den Bergbau und ja, bis zum nächsten Mal. Wir bedanken uns für das Gespräch und vielleicht sehen wir uns mal wieder, wenn Sie auf ein großes oder kleines interessantes Fundstück gestoßen sind. Recht schönen Dank.
Ich danke mich auch ganz herzlich bei Ihnen. Na, und möchte vielleicht noch ganz kurz vor Herr Dr. Klapphoffs Abschlusswort hält, zum einen noch mal die Anregung geben für Sachsen-Anhalt. Vielleicht findet sich ja hier auch irgendein Sponsor, der mal sowas unterstützt. Wir haben zwar nicht VW, aber wir haben auch andere große Betriebe.
Das ist
und
richtig.
Schon ein Fachmann wäre ja mein Anfang. Und zum Zweiten können unsere Hörer, denke ich mal, gespannt sein auf unsere nächsten Sendung. Wir werden uns sicherlich wieder was Interessantes einfallen lassen. Und nun übergebe ich an Herrn Dr. Klapphoff nochmal.
Ich darf mich bedanken für das angenehme, anregende Gespräch. Und ich darf Ihnen nach alter Bergmannssitte für die zukünftigen Sendungen herzliches Glück auf wünschen.
Ja, Glück auf zurück.
Wir bedanken uns.
Das war Herzliches für den Monat Juli, Redaktion Konstanze Holthoff, zu Gast war Dr. Lothar Klapphoff und wie stets mit dabei Bernd Sternal. Fragen und Anregungen Wie steht's unter der Telefonnummer für Radio HBW in Aschersleben? Unter 03473840220. Machen Sie's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.